Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Heute geht es um Menschen, die sich, warum auch immer, haben einspannen lassen für die Nationalsozialisten. Zum einen um den Filmemacher G.W. Pabst und zum anderen um die Gründer einer Seidenraupenzucht in Gelsenkirchen. Außerdem berichten wir über eine große Ausstellung der Fotokünstlerin Katharina Sieverding in Düsseldorf. Und in Berlin kann man jetzt Architekturmodelle bestaunen aus verschiedenen Jahrhunderten. Meisterwerk, Geniestreich, ganz großes Kino, so oder so ähnlich lauteten nicht wenige Urteile, als vor einem Jahr der Roman Lichtspiel herauskam von Daniel Kehlmann. Ein Buch, das an Mephisto von Klaus Mann erinnert. Es geht hier aber nicht um den Schauspieler Gustav Gründgens, sondern um den Filmemacher G.W. Pabst, einer der erfolgreichsten Filmemacher der Weimarer Zeit. Anfang der 30er Jahre emigrierte er nach Hollywood, doch konnte er dort beruflich nicht Fuß fassen und kehrte zurück. Im Roman lässt sich Pabst wegen seiner kranken Mutter 1939 nach Hause locken, nach Österreich, das jetzt Ostmark heißt. Und Hitlers Propagandaminister Goebbels bewegt ihn mit Druck und Drohungen zum Dableiben. Aber Kehlmann erzählt auch vom Streben nach Ruhm und von Selbstverrat. Ein Roman, der ein Bestseller war. Kein Wunder also, dass er jetzt so schnell für die Bühne bearbeitet worden ist. Gestern Abend war die Uraufführung am Münchner Volkstheater und unser Theaterkritiker Christoph Leibold war dabei.
Kunst, heißt es oft, könne die Welt nicht verändern. Aber wenn Kunst tatsächlich so ganz und gar harmlos wäre, wieso verfolgen dann autoritäre Regime Kulturschaffende oder aber versuchen sie zu Propagandazwecken vor ihren Karren zu spannen? Im Falle des Filmregisseurs G.W. Pabst liegen, zumindest so wie Daniel Kehlmann dessen Leben erzählt, beide Wege nah beieinander. Er wird von NS-Propagandaminister Goebbels vor die Wahl gestellt, welchen er einschlagen will.
Überlegen Sie, was ich Ihnen bieten kann. Zum Beispiel KZ. Aber das meine ich auch nicht. Überlegen Sie, was ich Ihnen noch bieten kann, nämlich alles. Jedes Budget, jeden Schauspieler, alles, was Sie machen wollen, können Sie machen. Aber das wissen Sie.
Die stärkste Szene von Kehlmanns Roman Lichtspiel ist auch die stärkste in Christian Stückels Theateradaption. Wie eine Katze, die mit einer Maus spielt und jederzeit zum tödlichen Krallenhieb ausholen könnte, treibt Jan Meno Jürgens als Goebbels sein perfides Spiel, verpackt Grausamkeit in gönnerhaften Großmut, während Silas Breidings Pabst gequält lächelnd auf einem Stuhl sitzt. Doch das vor dem meist selbstgefällig breite Grinsen wird schon bald auf seine Lippen zurückkehren. Jetzt gerade im Büro des Propagandaministers sitzt er in der Falle und als Zuschauer empfindet man in diesem Moment durchaus Empathie mit diesem in die Enge getriebenen Mann. Doch die schwindet rasch wieder, weil sich Pabst nach anfänglicher Zögerlichkeit dann doch allzu zügig und bereitwillig mit den braunen Machthabern arrangiert. Ein Karrierist und Opportunist.
Wichtig ist, Kunst zu machen unter den Umständen, die man vorfindet. Das hier sind jetzt meine Umstände. Und weißt du, so schlecht sind sie nicht.
Wo das Buch von Schauplatz zu Schauplatz springt, Filmsets und Familienanwesen, Produzentenbüros und Propagandaministerium, hat Ausstatter Stefan Hageneyer auf der Bühne des Münchner Volkstheaters einen ebenso weitläufigen wie bedrückenden, mit düsterer Musik beschallten nachtschwarzen Einheitsraum geschaffen. Optisch irgendwo zwischen Hangar und Bunker. Die Wände werden wirkungsvoll mit Lichteffekten und Videoprojektionen historischer Schwarz-Weiß-Filme bespielt. Mittig thront ein riesiger Projektor, am Boden stapeln sich Filmrollen in Dosen. Mehr Endlager für ideologisch kontaminierte Kunst denn Archiv. Hier unterhalten sich Pabsts einstiger Regieassistent und ein junger Archivar über den zu NS-Zeiten gefeierten Filmemacher. Die Spielszenen, die Situationen aus dessen Leben beleuchten, sind darin wie Rückblenden eingebettet in die Rahmenhandlung.
Deutschland importiert ja keine Filme mehr. Die Kinos musste man dennoch füllen und das ging nicht nur mit Propaganda. Also war man angewiesen auf Leute wie Pabst. Leute, die wussten, wie man gute Filme macht.
Leider wirken die Dialoge reichlich unnatürlich, sind mehr dramaturgischer Notbehelf als echte Konversation. Allzu deutlich merkt man ihnen an, dass sie nur dazu dienen, die Spielszenen zu verbinden und eine Reflexionsebene einzuziehen, sprich um Fragen von Verantwortung und Verdrängung zu verhandeln. Das sind natürlich die zentralen Fragen des Stoffes. Insofern ist die Auseinandersetzung mit ihnen elementar, nur geschieht sie hier eher unbeholfen. redlich oder solide. Das sind so die Begriffe, die einem für diese Inszenierung einfallen, die den Roman verschlankt nacherzählt. Das ist nicht grundverkehrt, aber halt auch nicht weltbewegend.
In ein paar Wochen wird der Krieg vorbei sein und dann wird die Welt mein Pferd mit Staunen sehen.
Im Grunde ist Christian Stückels Beschäftigung mit dem Mitläufer G.W. Pabst der Versuch, der eigenen Verantwortung als Künstler gerecht zu werden, indem er einen Stoff auf die Bühne holt, der unsere Gegenwart in der Geschichte spiegelt. Dass Kunstschaffende gegängelt oder vereinnahmt werden, ist angesichts des politischen Rechtsrucks auch hierzulande längst kein unrealistisches Bedrohungsszenario mehr. Interessant in dem Zusammenhang, Pabst galt in der Weimarer Republik als der rote Pabst, ehe er unter den Nazis die ideologische Kehrtwende vollzog. Auch wenn dieser Theaterabend nicht durchgängig mitreißend über ihn erzählt, der entscheidenden Frage, die er stellt, kann man sich nicht entziehen. Wie haltbar wäre die eigene Haltung, wenn es hart auf hart käme?
In München hat gestern Abend die Uraufführung des Bestsellerromans Lichtspiel stattgefunden. Christoph Leibold berichtete. Nicht nur der Filmemacher G.W. Pabst hat sich vom NS-Regime bezahlen lassen, auch ein Unternehmen in Gelsenkirchen wurde von den Nationalsozialisten gefördert, und zwar von Anfang an. Die Rede ist von der Seidenraupenzucht, die Bergmänner 1936 gegründet haben in Gelsenkirchen-Hassel. Sie profitierten dann sogar vom Krieg, denn Seide wurde für Fallschirme gebraucht. Die Schriftstellerin Nora Bosson, bekannt für ihre Romane, hat jetzt die Geschichte dieser Seidenraupenzucht recherchiert und daraus ihr erstes Theaterstück gemacht. Dieses Stück hatte gestern Abend Premiere am Theater Oberhausen. Dorothea Markus berichtet.
Weiß sind sie und wirken irgendwie gepolstert. Niedlich zuckend arbeiten sie da auf der Videoleinwand vor sich hin. Die Seidenraupen, eifrige Tierchen, die in ihrem Leben rund 60 Kilogramm Maulbeerbaumblätter verspeisen und pro Stunde 10 Meter kostbaren Faden spinnen. Wie Seidenraupen sehen auch die drei Schauspieler aus, die bald auf die Bühne kriechen. Weißgeschminkte Augen, wattierte weiße Kleidung. Zugleich erinnert ihr Outfit mit Schlips und kurzen Hosen an eine Uniform der Hitlerjugend.
Alles wird besser.
Warum sollte es?
Weil es 1936 ist. Es gibt Arbeit. Es gibt Zukunft. Es gibt für uns alle genug. Am Tag wie das Reich. So ist die Raupe.
1936 verspricht Hitler Deutschland, ein Jahr des Aufbruchs zu werden. Schosch und Gustav, Bergbaukumpel, wollen mit der öffentlich geförderten Seidenraupenzucht der Schufterei unter Tage entkommen und plappern die öffentlichen Narrative nach. Nur Lotte, unglücklich mit Schorsch verheiratet, der säuft und sie misshandelt, wird von düsteren Vorahnungen geplagt. Simin Soraya spielt sie wie eine somnambule Seherin, die schon den Untergang, die Kriegsapokalypse ahnt.
Ich habe heute Nacht geträumt, Schorsch.
Ich habe Angst vor Träumen.
Die Raupen sind alle gestorben. Die Raupen hatten keine Blätter mehr und wir hatten keine Raupen mehr. Wir hatten gar nichts mehr, weniger noch als jetzt.
Tatsächlich wurde in Gelsenkirchen, kaum 20 Kilometer vom Theater Oberhausen entfernt, in den 30er Jahren in großem Stil Seide produziert, auf sogenanntem Grabeland. Brachflächen in der Stadt, die auch der Stücktitel sind. Tief in die Archive hat sich die Schriftstellerin Nora Bosson gegraben, als sie 2023 Metropolenschreiberin im Ruhrgebiet war, hat viele Originaldokumente ins Stück eingearbeitet. Gesprochen werden sie von einem vierten Schauspieler in dunkler Uniform, der als Chor erscheint.
Wir, die Seidenraupenzüchter von Gelsenkirchen, gehen nunmehr mit verstärktem Eifer an die Arbeit in der Erkenntnis, dass die Seidenraupenzucht ein Teil der landwirtschaftlichen Erzeugungsschlacht ist.
Ein riesiger Setzkasten, eine Art multifunktionales Regal, ist die Bühne in Oberhausen, halb bedeckt mit einem riesigen seidigen Fallschirm. Kampfgerät und Projektionsfläche für Ort- und Zeitangaben zugleich. Wie beengte Lebensgefängnisse wirken einzelne Fächer, wenn sich die Schauspieler darin erstmal einklemmen, wie Fallen, wenn auf einmal Bodentüren aufgehen. Bald aber weiten sich die Kästen und zeigen das neue Leben, den bürgerlichen Aufstieg von Schorsch, Gustav und Lotte in neuen Häusern, die sie jüdischen Vertriebenen zwangsabgekauft haben. Eifrig reproduzieren die drei die allgegenwärtige Nazi-Propaganda und sehen dabei eben doch nur wie Seidenraupen aus. Menschentierchen ohne Überblick, aber mit unstillbarer Sucht nach Wohlstand und Luxus. Wofür das Symbol der Seide natürlich ebenfalls steht.
Wie die Raupenzucht ist das ganze Volk aufopfernd für die Sache, die Seide, den Sieg.
Sirenenartige Klänge unterbrechen die einzelnen Szenen. Der Verlauf der NS-Zeit bis zum Krieg wird in psychologischen und historischen Schlaglichtern erzählt, bis einer von ihnen im Krieg umkommt, natürlich als Fallschirmspringer. Doch trotz des authentisch-historischen Lokalkolorits klingt in Nora Bossons beeindruckend poetischer Sprache immer wieder die eine große Frage an. Wie konnte eine Gesellschaft dermaßen in die Irre, in den Abgrund gehen? Und auch wenn es zuweilen Längen gibt, die Schauspieler manchmal zu exaltiert brüllen, ist dieses Stück klug konstruiert und philosophisch komplex. Regisseurin Katrin Mädler hat dazu kongeniale Bilder gefunden. Einmal verrenkt sich der Chor Schauspieler am Regal hängend zum Hakenkreuz. Einmal liegen die drei als Menschenraupen auf dem Rücken und trampeln düster an die Decke. Die Welt taumelt in den Krieg und hat buchstäblich den Boden unter den Füßen verloren. Schön, wie hier das lokale Alltägliche mit der Wucht der Weltgeschichte verschmilzt und der kleine Aufstiegswillen der Gelsenkirchener Bürger mit der großen Schuld einer ganzen Gesellschaft. Der Abend in Oberhausen zeigt, wie das Große im Insektenkleinsten liegt. Und eine Gesellschaft versagt, wenn viele emsig nur den eigenen Vorteil suchen. Das gilt heute wohl genauso.
Unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus war das über Grabeland, das erste Theaterstück von Nora Bosson, aufgeführt in Oberhausen. Wer bis tief in die Nacht im Zeichensaal der Universität sitzt oder daheim am Küchentisch zwischen Styropor und Pappe, um sein Architekturmodell rechtzeitig abzugeben, der weiß noch wenig vom Architektenalltag. Denn wenn ein Entwurf tatsächlich gebaut wird, dann wird es ja nie genau so, wie man das mal erdacht hatte. Da heißt es Kompromisse machen. In Berlin wird heute Abend das Schaudepot eröffnet. In der Akademie der Künste wird dann eine Auswahl aus den 750 Modellen des Baukunstarchivs zu sehen sein. Und ich habe den Direktor dieses Archivs, Werner Hegewald, gefragt, ob das denn den Reiz von Architekturmodellen ausmacht, dass sie die architektonische Vision zeigen, ganz ohne Kompromisse.
Natürlich. Der visionäre Gedanke, der sich in einem Modell zeigt, ist der besondere Reiz. Gerade auch dann im Vergleich zwischen der Idee, die das Modell transportiert, und dem, was im besten Falle verwirklicht wurde.
Können Sie denn mal ein paar Perlen des Baukunstarchivs nennen, die wir hier im Schaudepot jetzt sehen können?
Wir versuchen, einen repräsentativen Querschnitt aus unserer Sammlung zu zeigen. Also aus Stadtplanung, Wohnungs- und Siedlungsbau, Landschaftsgestaltung und Ingenieurskunst und Design. Und das sind natürlich ganz unterschiedliche Modelle, zeitlich und inhaltlich. Ja, und als Perlen oder Ikonen kann man sicherlich bezeichnen ein Modell aus dem 18. Jahrhundert von Antonio Cicci, der Septimus Severus Bogen aus Kork gebaut, der vermutlich als Zeichenmodell in der Bauakademie gedient hat. Oder das berühmte Eisenmonument von Bruno Taut von 1913. Oder ein Designobjekt von Hugo Hering, ein Freischwingerstuhl, den er 1949 in einem Wettbewerb in Südwestdeutschland entwickelt hat. Oder ein Beispiel aus der Ingenieurskunst, ein Parabolspiegel, mit dem schon Anfang der 80er Jahre das Büro Schleich-Bergermann versucht hat, auf alternative Energie zurückzukommen und Sonnenenergie einzufangen und damit Dieselkraftwerke zu ersetzen. Das so als ein paar Beispiele sehr unterschiedlicher Art, die wir zeigen.
Es gibt also auch ganz alte Modelle aus vergangenen Jahrhunderten. Wie haben sich denn architektonische Modelle im Laufe der Zeit entwickelt und verändert?
Verändert haben sie sich natürlich vor allem in der Materialität. Ich sprach schon vom Kork-Modell. Das war sehr beliebt im 18. Jahrhundert, weil Kork ein Material war, das man sehr, sehr gut formen konnte und das natürlich auch die Anmutung von Baumaterial wiedergab. Im 20. Jahrhundert, und da liegt auch der Schwerpunkt unserer Architekturbestände, kommen natürlich die neuen Materialien, Glas, Stahl oder jetzt auch in der Gegenwart Beton als Materialien für Modelle in Frage. Die berühmte Antivilla von Arno Brandelhuber von 2010 ist massiv aus Beton gemacht, aus Gussbeton und ja, auch schon ein schweres Objekt.
Heute zeichnen Architektinnen und Architekten ja alle auf dem Computer und das Zeichnen mit der Hand ist nur noch der Anfang. Verlieren denn in digitalen Zeiten dann auch Architekturmodelle so langsam an Bedeutung?
Das haben wir natürlich auch gedacht und sind der Frage nachgegangen und haben verschiedene Architekten und auch einen Modellbauer zu diesem Thema befragt. Und dabei zeigte sich, sie alle setzen noch auf die Kraft, auf die visionäre Kraft und den ästhetischen Reiz des Modells. Also eben sprach ich schon von Arno Brandelbuber, den haben wir interviewt und der sagt sehr schön und sehr knapp, ich zeichne nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin, aber Modelle baue ich noch. Also Modelle werden immer noch weiter genutzt, die analogen Modelle in der Entwicklungspraxis, weil Hand und Kopf da sehr, sehr gut zusammenarbeiten und man Dinge ausprobieren, ausloten kann, wie sie im Raum funktionieren.
Nun ist dieses Schaudepot ja nicht eine ganz normale Ausstellung. Was macht den Unterschied?
Na, das Besondere ist, dass sie wirklich im Archivzusammenhang zu sehen ist. Wir gehen in ein Tiefengeschoss unseres Gebäudes am Pariser Platz, dort, wo unsere Depots, unsere Magazine sind. Und dort werden die Modelle in ihrem normalen Lagerungszusammenhang gezeigt. Also man kriegt einen exklusiven Blick hinter die Kulisse, aber man ist natürlich auch im Hochsicherheitstrakt, weil es sich um wertvolle Objekte handelt. Das heißt, das Ganze ist nur mit Führung zugänglich.
In Berlin wird heute Abend das Schaudepot Architekturmodelle eröffnet. Das war ein Gespräch mit dem Direktor des Baukunstarchivs, Werner Hegewald. Sie gilt als Pionierin der Fotokunst, als feministische und gesellschaftspolitische Künstlerin Katharina Sieverding. In Düsseldorf hat sie vor 60 Jahren begonnen, Bühnenbild zu studieren an der Kunstakademie. Dann wechselte sie in die legendäre Bildhauerklasse von Josef Beuys und Fotowissen eignete sie sich in der Filmklasse der Kunstakademie an. Hier in Düsseldorf hat sie auch als eine der ersten überhaupt Großfotografien geschaffen, indem sie aus kleinen Polaroids monumentale Abzüge gemacht hat. Besonders bekannt wurden die Close-ups ihres Gesichts. Eine international gefeierte Künstlerin, die in zwei Wochen 83 wird und bis heute in Düsseldorf lebt. Es war also lange überfällig, dass ihr die Kunstsammlung NRW jetzt eine Retrospektive widmet und Susanne Lurweg hat sie sich angeschaut.
Genderfluidität, feministisches Empowerment, Gesellschaftskritik in Form von Selbstbildnissen. Das alles, könnte man denken, hat Katharina Sieverding schon in ihrer Kunst verortet, als diese Themen noch nicht in jedem Influencerinnen-Post pflichtschuldig verhandelt wurden. Sie hat sich in ihrem Outfit als Bardame in eine Fotobox gesetzt, ihr Gesicht immer wieder in die Polaroid-Kamera gehalten und mehr geschaffen als nur schnelle hübsche Bilder. Erstmals zeigt nun die Düsseldorfer Ausstellung Polaroids, die noch nie so zu sehen waren. 196 Bilder, die den Kern ihrer späteren Werke bilden. Isabel Malz, Kuratorin der Ausstellung.
Das heißt, es geht nicht darum, einfach immer wieder ein Porträt zu reproduzieren, wie man heute Selfies macht. Das ist überhaupt nicht die Idee, sondern das Gesicht ist der Reflexionsort, wo eben gesellschaftspolitische Themen verhandelt werden.
In der Arbeit Transformer aus den 70er Jahren lässt sie ihr Gesicht mit dem ihres Lebensgefährten Klaus Mettig verschmelzen, blendet das eine ins andere, lässt aus zwei Personen eine werden. Ein lustvolles Spiel mit den Geschlechtern. Museumsdirektorin Susanne Gensheimer.
Sie hat damals einfach gesagt, in allem Männlichen ist was Weibliches und in allem Weiblichen ist was Männliches. Also sie hat das sehr viel grundsätzlicher gesehen.
Katharina Sieverding schichtet nicht nur bei Transformer mehrere Bilder übereinander, sondern die Montage, die Mehrfachbelichtung gehören genauso zu ihrer Arbeitsweise wie die Verwendung von Filtern. Außerdem taucht sie ihr eigenes Antlitz in immer neue Farben, lässt ihr Gesicht in Rottönen erscheinen, manipuliert das Bild mit Hilfe chemischer Prozesse. Gleich 16 Mal lässt sie im Werk Stauffenberg-Block ihr Gesicht flammend erleuchten. Der Bezug zum Widerstandskämpfer ist kein offensichtlicher, sondern ein subtiler. Isabel Malz.
Sie analysiert mit ihrer Kunst eigentlich gesellschaftlichen Befund, den Zustand der Gesellschaft. Dazu gehört natürlich immer auch das eigene Ich und die eigene Position oder die eigene Reflexion. Und deswegen ist es auch so, bei ihr steht das eigene Gesicht für mich eigentlich als Konzept für genau diesen Austragungsort historischer Zusammenhänge und gesellschaftspolitischer Inhalte.
Eines der ikonischen Bilder mit ihrem Gesicht als Ankerpunkt trägt den Titel »The Great White Way Goes Black«. Katharina Sieverdink trägt auf dem Foto eine Schirmmütze, ein ärmelloses Top. Sie breitet die Arme aus und scheint bester Stimmung. Doch das Bild ist während eines Stromausfalls in New York auf einer Dachterrasse in der Nähe des Broadways entstanden.
Sie hat sich eigentlich mit dieser Arbeit als eine Vertreterin der weißen Mittelschicht sozusagen dargestellt, die dann diesen Stromausfall von 1977 genutzt haben, um Partys auf den Dächern zu feiern, während andere Menschen, nämlich die Schwarzbevölkerung, eigentlich Hunger hatten und das genutzt haben, um an Essen zu kommen.
In jeder ihrer Arbeiten legt sie die gesellschaftlichen Missstände offen. Beispielsweise in Schlachtfeld Deutschland, wo vermummte GSG-9-Polizisten in jenem Moment zu sehen sind, als sie im Oktober 1977 die Lufthansa-Maschine Landshut erstürmen. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, ein Zeitungsbild, das sie mehrfach übereinander schichtet und violett einfärbt. Die Ausstellung gleicht einer Geschichtsstunde. Die Bilder führen von der NS-Zeit zum linken Terror der RAF bis hin zu den ausländerfeindlichen Ausschreitungen Anfang der 90er Jahre. Der Rassismus in den USA, die Angst vor einem Krieg, sind genauso Thema wie die politischen Entwicklungen in Deutschland. Katharina Sieverdink schöpft aus zahlreichen Quellen wie Zeitungen und Büchern. Ihr Archiv bildet einen zentralen Punkt in der Ausstellung und ist der Angelpunkt für die weiteren Räume.
Katharina Sieverdink hängt ihre Arbeiten konsequent auf der Wandmitte und die Abstände von den einzelnen Wänden sind gleichmäßig. Das heißt, wir haben es eigentlich mit so Verwebungen zu tun. Man wird in die nächsten Raumschichten immer wieder reingezogen durch ein Bild und die Bilder leiten zu dem nächsten Raum über. Und sie haben natürlich auch dialogische Situationen.
Dialoge, die heute immer noch erschreckend aktuell wirken. Wir haben nicht viel gelernt, so scheint es. Obwohl Künstlerinnen wie Katharina Sieverdink schon früh auf drohende Übel hingewiesen haben. Es lohnt sich heute mehr denn je, ihre Arbeiten genau anzusehen.
Susanne Lurwig war das über die Retrospektive zu Katharina Sieverdink in Düsseldorf. 75 Jahre, so lange gibt es die Akademie für Sprache und Dichtung und heute Abend wird das Jubiläum in Darmstadt mit einem Festakt gefeiert. Damit beginnen jetzt die Kulturmeldungen von Adalbert Sinjawski.
In einer Stunde geht der Festakt los. Zum 75-jährigen Bestehen gestalten die Mitgliederinnen und Mitglieder der Akademie für Sprache und Dichtung und das Frankfurter Ensemble Modern in der Darmstädter Orangerie eine musikalisch-literarische Revue. Themen sind unter anderem die Konflikte in der Gründungszeit, die Spuren der bewegten 60er Jahre und die Neuerfindung des Vereins nach 1989 im wiedervereinigten Deutschland. Die Akademie begleitet die Entwicklung der deutschen Sprache und zeichnet herausragende Autoren aus. Schriftstellerin Ursula Krechel hat das Jubiläumsprogramm mitgestaltet. Dass in der Akademie heute nur rund 30% Frauen vertreten sind, bedauerte sie im Deutschlandfunk Kultur.
Das ist wenig, aber es ist einfach ein mühsamer Weg, weil man hat nur so und so viele Plätze frei, um neu zu wählen. Man kann nicht beliebig jetzt dazu wählen. Wir vielen Frauen bestehen natürlich auch darauf, aber gleichwohl muss man auch bestimmte Positionen besetzen. Man braucht SprachwissenschaftlerInnen, man braucht bestimmte ÜbersetzerInnen aus bestimmten Sprachen. Da stehen manchmal nicht alle zur Verfügung.
Sagte Ursula Krechel. Über die Vergabe des renommierten Georg-Büchner-Preises an Oswald Egger berichtet Kultur heute am Sonntag. Morgen hören Sie an dieser Stelle ein Gespräch mit Akademiepräsident Ingo Schulze über die aktuelle Tagung. Zwei Königinnen-Porträts sind weg. In den Niederlanden haben in der Nacht zu heute unbekannte Täter Werke von US-Künstler Andy Warhol aus einer Galerie in Osterwijk gestohlen. Dabei handelt es sich um Siebdrucke der britischen Königin Elisabeth II. Und Königin Margrethe II. Von Dänemark. Sie seien offenbar stark beschädigt worden. Zwei weitere Werke aus der Queens-Serie ließen die Räuber zurück, weil die Bilder nicht ins Fluchtauto passten. Abschied nehmen wird auch ein Museum, allerdings von seinem Namen und vollkommen freiwillig. In Finnland schließt das letzte Museum Europas, das nach dem sowjetischen Staatsgründer Lenin benannt ist. Im kommenden Jahr soll das Haus in Tampere unter neuem Namen wiedereröffnet werden. Die alte Benennung habe nicht mehr die Geschichte wiedergespiegelt, die man vermitteln wolle. Viele Menschen seien abgeschreckt gewesen. Vor allem nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sei dies zu einer Belastung geworden.
Vielen Dank, Adalbert Sinjawski. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über das Selbstbestimmungsgesetz, das heute in Kraft getreten ist. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.